herzlich willkommen zu Fleck to Fleck, dem deutschen MotoGP-Podcast. Wir heute mit der Review zum Italien Grand Prix und ich bin heute natürlich mal wieder nicht alleine. Der Jan ist natürlich auch wieder mit dabei. Hallo Jan.
Hallo Jan.
Und wie auch schon auch einmal in der Saison ist Lennox Lehmann wieder mit dabei. Hallo Lennox.
Hallo, guten Tag.
Ja, Lennox ist natürlich weiter in seiner Supersport Meisterschaft unterwegs und da konntest du auch einige Erfolge feiern.
Yes. Die ersten drei Veranstaltungen sind jetzt bei uns und wir waren in allen, bis auf im letzten Rennen in Estoril in den Top 10. Also ist fürs Rookie-Jahr ist das, glaube ich, nicht so ein schlechter Einstieg.
Ja, finde ich auch. Ich habe ja alle Rennen gesehen. Zum ersten Mal, also ich habe eigentlich davor nie Supersport 300 geschaut, muss ich zugeben. Aber jetzt, also es ist, also ist schon immer sehr interessant zuzusehen, muss man schon sagen. Und bist dann immer so derjenige, der, ja, hier Lennox Lehmann, da wieder sein Comeback wie in Aragon. Also das ist immer interessant zuzusehen, muss man sagen.
Ja, es ist halt, 300er ist ja, sag ich mal, ähnlich wie die Moto 3, es sind immer Riesengruppen.
Ja.
Und die Leistungsdichte ist halt dort auch extrem.
Ja. Und wo geht's als nächstes hin eigentlich?
Als nächstes sind wir in Misano.
Oh, Misano. Ah. Rossis Home Turf, ja. Super.
Dann gehen wir von Rossis Home Turf zu Rossis einem anderen Home Turf. Ich weiß nicht, ob das ein Home Turf ist. Na, ist eigentlich Home Turf, nämlich Mugello. Ja, die 46 wurde ich auch retired im Rennwochenende. Ich weiß nicht, was ich jetzt dazu sagen soll, außer natürlich legendäre Nummer und so, aber ja.
Ja, als nicht Rossi-Fan ist das schwierig zu spüren, ich weiß. Ja, also es war ja so eine Zeremonie, dass die 46 zurückgezogen wird, was ja auch dann geschehen ist. Muss ich sagen, war eine sehr, sehr tolle Geste und ich finde es auch irgendwie gut, dass die jetzt, ja, wie soll ich sagen, ja, auch in den Ruhestand geht, weil das ist halt einfach eine Nummer, die gehört meiner Meinung nach nur einem und das ist Valentino Rossi und ja, wie soll ich sagen, das ist halt so, ja, es ist auch ein bisschen Ehre, was ihm zugekommen wird, also muss ich schon sagen, ich finde das eigentlich eine gute Sache. Gibt ja einige, die das nicht so feiern, aber ich finde es relativ gut.
Ich finde es auch, das ist eine schöne Geste von der MotoGP um Valentino Rossi, um seine extrem tolle Karriere nochmal so zu ehren.
Ja, vor allem waren auch sehr, sehr viele Leute da, also ich finde es immer wieder schön. Also muss man sagen, und gerade an dem Rennwochenende hatte ja auch sein Team ein sehr, sehr gutes Rennwochenende, muss man sagen.
Das stimmt, die waren wahrscheinlich die größte Überraschung. Genauso wie Fabio Di Antonio im Quali mit der Pole Position, hätte, glaube ich, auch niemand gedacht.
Nee, also ich glaube, er hat so ein bisschen die Bedingungen zu seinem Nutzen, ja, quasi genommen. Also hätte mir das jemand vor dem Rennwochenende gesagt, den hätte ich ausgelacht. Also Fabio Di Antonio, also wirklich unglaublich. Aber auch die restliche Startaufstellung, die war echt geprägt von Überraschungen, muss man sagen.
Ja, auf jeden Fall. Ich würde sagen, die ganze letzte Reihe war relativ überraschend mit Bezzecchi auf 2 und Marini auf 3.
Ja, aber die waren schon das gesamte Wochenende schon sehr gut. Vor allem Bezzecchi auch schon in den Trainings. Also vor allem Bezzecchi, also Weltklasse, was er momentan macht. Generell die ganze Saison über schon. Also der hat wirklich mit Abstand die beste Pace von allen Rookies. Also da muss man ihm schon ein bisschen, ja, also man muss ihn schon dafür loben für seine Leistung, weil das ist nicht selbstverständlich.
Ja, auf jeden Fall. Bezzecchi ist mit Abstand der Rookie, der am besten in der MotoGP angekommen ist. Und ich denke auch, der wird in den folgenden Rennen auch konstant, denke ich, um Top 10 und Top 5 Ergebnisse fahren können.
Ja, und auch Luca Marini, muss ich sagen, ich finde es gut, dass er auch vorne mitgefahren ist, weil er wurde in die Saison schon ein, zwei Mal von Bezzecchi geschlagen, was ihn wahrscheinlich auch ein bisschen aufregt, so, wenn man das so sehen will. Aber ich glaube, als Team und auch als, ja, Akademie-Kollegen war das einfach ein Traum. Auch dann noch mit Pecco Bagnaia gefightet und so. Also ich glaube, besser geht's nicht für die drei.
Es ist natürlich auch nochmal, sage ich mal, die 5% mehr, die du an einem Rennwochenende hast, was, sage ich mal, seit es Heimrennen ist mit Mugello, Italien. Das ist ja, sage ich mal, der offizielle Italien Grand Prix. Deswegen ist es, glaube ich, war für alle italienischen Fahrer nochmal so, ja, die Möglichkeit zu zeigen, was in ihnen steckt.
Hat es dich eigentlich überrascht, dass Bezzecchi schon, ich glaube, wie viele Runden hat er angeführt? 8 oder so? 8 Runden oder 10, keine Ahnung, schon angeführt hat?
Vor dem Rennwochenende hätte ich gesagt, niemals, aber nach den Trainings und dann natürlich auch dem Quali habe ich das schon gedacht, weil er von den dreien aus der ersten Startreihe einfach die beste Pace hatte. Und ja, Bagnaia, der auch so eine extrem gute Pace hat, kam von, sage ich mal, relativ weit hinten und somit hat er die ersten Runden halt einfach gebraucht, um auch an allen seinen Ducati-Kollegen vorbeizukommen. Ja, und Fabio. Hat er auch starke Pace gehabt, aber nein, mit der Yamaha ist es halt schwer, direkt am Anfang gegen die Ducatis was auszurichten.
Ja, der Start von Quartararo hat mich so fasziniert. Also er war auf einmal einfach da. Ich weiß nicht. Also ich hätte eigentlich damit gerechnet, dass er nach der ersten Kurve irgendwie Zehnter oder so ist, weil es waren ja auch einige Ducatis hinter ihm. Also wie er das schon wieder hinbekommen hat, keine Ahnung. Also Quartararo. Vor allem sich gegen Ducatis, Aprilias und die ganz vorne mitgefahren sind, zu verteidigen. Also vor allem mit der langen Gerade. Das ist halt schon Weltklasse, muss man sagen, was er aus dem Paket rausholt.
Dann, wie Nenno schon angesprochen hat, Bagnaia hat das Rennen gewonnen. Von Quartararo und Aleix Spargaró. Nenno, war das für dich überraschend, dass Bagnaia sich nach ein paar Runden relativ komfortabel an die Spitze setzen konnte? Oder glaubst du, ja, es hätte nach dem Qualifying im Rennen ein paar Probleme geben können? Oder war das so zu erwarten, dass er da eigentlich die alle putzt vor sich?
Naja, also ich dachte schon, dass Bagnaia das dominant gewinnt. Ich hätte auch gedacht, dass er weiter wegkommt von Fabio. Besonders eben durch die ewig lange Gerade, wo die Yamaha einfach im Nachteil ist gegenüber der Ducati. Aber er war klar der Favorit.
Ja, also ich glaube, der Abstand, also ich weiß nicht, wie viel, ich glaube, es waren 9 Zehntel,
Sechs
neun
Zehntel.
Zehntel, nur 6 Zehntel, das ist eigentlich gar nichts so über ein gesamtes Rennen gesehen. Quadraro hat ja noch eine neue Verkleidung ausprobiert, ich glaube, Freitag und Samstags, was zu mehr Topspeed führen sollte. Hat auch zu mehr Topspeed geführt, aber dafür in anderen Bereichen wieder ein bisschen abgebaut. Also Lennox, glaubst du, dass er wieder jetzt bei der Verkleidung beziehungsweise bei dem Paket bleibt, was er wie er auch jetzt gefahren ist in Mugello?
Ja, naja, schlussendlich muss er dabei bleiben, wenn er durch die neue Verkleidung ein paar km/h und dadurch aber die Kurven, also sage ich mal, den einzigen Vorteil, den er hat, nicht mehr ausspielen kann, bringt das gar nichts, weil ja, die Verkleidung, die andere hat jetzt auch nicht die Welten Unterschied gemacht, dass er dann ja, 10, 15 km/h mehr Topspeed hatte und mit Ducatis auf einmal mitfahren kann. Deswegen denke ich, wenn die nicht optimiert wird, bleibt er bei dem alten Paket.
Ja, hat er auch dann gesagt, das passt definitiv besser zu ihm. Interessant war generell im ganzen Rennen, es sind sehr, sehr viele Überholmanöver gefallen. Nicht so wie noch in Le Mans und vor allem in Jerez. Liegt wahrscheinlich hauptsächlich an der Streckencharakteristik. Oder gibt es da noch andere, wie soll ich sagen, Gründe, warum das Überholen hier in Mugello besser funktioniert?
Ne, ich würde sagen, dass es hauptsächlich an der Streckencharakteristik lag. Und ja, halt, Quartararo ist halt, sage ich mal, er bremst sich in den Kurven vorbei. Hat man ja auch gesehen, wie bei Marini, wenn er beim Umlegen in eine der vielen Schikanen daneben geht, kann halt Marini, sage ich mal, relativ ohne Probleme auf der Geraden wieder vorbeischießen. Und somit kam halt auch schon mal mehr Überholmanöver.
Ja, war auf jeden Fall toll anzusehen. Also ich muss sagen, Also, es hat mich dann aber doch irgendwie am Ende ein bisschen überrascht, dass Marini und vor allem Bezzecchi am Ende schon wieder ein bisschen an Aleix Spargaró rangekommen sind. Also, sie haben sich nicht so abschütteln lassen. Das ist schon was Positives. Also, ich dachte nicht, dass sie das ganze Rennen können durchhalten.
Ja, naja, ich würde sagen, das ist einfach nochmal dieser Boost, sag ich mal, den ein Fahrer bekommt, wenn es der Heim-Grand Prix ist. Da gibt man dann nochmal 5 bis 10% mehr, um ja, natürlich Fans dort glücklich zu machen, sag ich mal. Und das, denke ich, wird in Misano genau das Gleiche sein.
Ja, also ja, das sind ja beides Heimcompris. Also ich muss sagen, ich glaube, die haben bei alle, also alle drei, also Fabio Di Giannantonio, Marini und Bezzecchi, haben sehr, sehr viel gelernt aus dem Wochenende. Auch Di Giannantonio, der die erste Runde, meine ich, sogar noch angeführt hat. Also Wahnsinnserfahrung, glaube ich, so für die.
Ja, naja, besonders für Fabio Di Giannantonio und Marco Bezzecchi, weil es die Pro für beide war und dann noch beim einem Grand Prix, das ist halt schon mega.
Ja. Hat dann auch so ein bisschen mal gezeigt, den Bastianini, ja, es ist, ich weiß, dass es zwar gemischte Bedingungen waren, Qualifying, aber trotzdem mal so ein bisschen gezeigt, ja, er ist auch da, wenn es was zu holen gibt, dann kann er auch zuschlagen.
So, dann kommen wir zu den anderen Yamaha-Fahrern. Fabio Quartararo ja, wurde ja schon angesprochen. Ja, zweitbeste Yamaha ist Darren Binder auf Platz 16. Schlägt Frank Morbidelli, den Werks-Yamaha-Fahrer. Ja, der auch in keiner so guten Form ist. Und Andrea Vizioso völlig abgeschlagen. 31 Sekunden hinter dem Rennsieger. 2017 hat er hier noch gewonnen, Dovizioso. Also, ja, es wird ihn sicherlich sehr schmerzen. Hat ja auch schon gesagt, dass dies seine letzte Saison ist. Hat gesagt, 2023 kein Projekt mehr. Ja, Lennox, also ohne Fabio Quartararo muss man schon sagen, also die würden ja nicht mal die Punkte fahren.
Ja, das stimmt schon. Da sieht man halt ganz klar, ja, viel besser Quartararo entweder mit der Yamaha klarkommt oder was er einfach für ein besserer Fahrer ist. Ja, aber ich bin trotzdem der Meinung, dass das Darren Binder das eigentlich echt nicht schlecht macht. Wenn man sieht, dass ja, Andrea Dovizioso der Vize-Weltmeister schon ist und auch Frankie Morbidelli, der auch schon Vize-Weltmeister ist, dass sie genauso zu kämpfen haben, beziehungsweise noch mehr, bin ich der Meinung, dass ja, das hebt die Leistung von Darren Binder nur mehr an und natürlich von Quartararo, ja. Der fährt halt auf einem anderen Planeten mit der Yamaha.
Ja, also ich würde auch sagen, dass Darren Binder das irgendwie gut hinbekommt. Also ich weiß auch nicht ganz warum, aber er ist auch oftmals im Rennen vor Dovizioso, aber auch in manchen Sessions. Also ich muss schon sagen, Binder, also so viel man über ihn sagen kann und so viel auch Kritik vor der Saison über ihn ausgeübt wurde, so schlecht macht man es nicht, auch im Vergleich zu den Tech-3-Fahrern, Remy Gardner und Rolf Fernandes. Also das ist schon ordentlich.
Ja, genau. Er ist ja eigentlich, würde ich sagen, ja, zweit- beziehungsweise drittbester Rookie. Also in den Rennen, klar, Marco Bezzecchi ist dort mit Abstand der beste und auch konstanteste. Aber ja, außer jetzt Mugello war er eigentlich immer auf einem Level mit allen anderen und meistens sogar dann davor.
Also, hat der nicht noch eine Strafe bekommen oder war das letztes Rennen? Ich weiß es gar nicht. Hat der noch eine? Na egal, aber
Hier
ich bin
steht
mir nicht
keine
ganz
Strafe
sicher.
drin.
Okay, gut. Ich dachte, er hätte noch Longline Penalty gehabt. Na egal. Aber auf jeden Fall, Darren Binder, gute Leistung kann man. Und Dovizioso, ja. Ich denke, das war schon abzusehen, dass das nichts wird, weil ich glaube, Spaß macht das dem auch nicht. Auch so schön Motorradfahren ist. Sehr wahrscheinlich, also dem das bestimmt nicht.
Nee, definitiv nicht. Wenn man nur hinterherfährt und gar keine Aussicht, sage ich mal, auf Besserung ist, was halt im Moment so ist, da macht das keinen Spaß. Und ich denke auch deswegen hat er gesagt, dass er nächstes Jahr nicht weitermacht. Wobei ich denke, jetzt auch mit der Ankündigung, dass sie auf Aprilia wechseln, denke ich, werden die Leistungen noch mal besser. Ich weiß jetzt nicht genau, ob der Binder für nächstes Jahr einen Vertrag mit dem Team hat, das weiß ich nicht. Aber wenn ja, denke ich, dass er auch konstant in die Punkte fahren kann. Ja, weil die Aprilia mittlerweile halt fast so gut läuft wie die Ducati auf der Geraden, hat man ja bei Aleix Espargaró ge gesehen.
Ich glaube, der hatte nur einen Einjahresvertrag, aber ich bin mir auch nicht ganz sicher. Na gut, werden wir noch in Erfahrung bringen. Also ja, dass R&F jetzt mit Aprilia mal weitermacht, das finde ich schön für Aprilia. Auf der anderen Seite finde ich es ein bisschen schade für Yamaha. So ein erfolgreiches Team, wo dann nur noch zwei Bikes in der Startaufstellung werden stehen, sehr wahrscheinlich. Das ist schon, tut ein bisschen weh, muss ich sagen. Also klar, Aprilia macht einen Wahnsinnsjob, aber ja, ich war halt immer 4 Yamahas so gewöhnt.
Ja, das stimmt schon. Das ist, glaube ich, auch das erste Mal, dass Yamaha kein Kundenteam hat. Aber man muss halt da auch sagen, dass Aprilia im Moment meiner Meinung nach das attraktivere Paket hat, besonders für Kundenteams. Ist Yamaha mittlerweile nicht so interessant, wenn halt wirklich nur ein Fahrer das Motorrad schnell bewegt und dann halt aber auch nicht, weil er mit dem Motorrad klarkommt, sondern weil er das Motorrad einfach nur extrem gut fährt und wahrscheinlich auch überfährt. Es ist, denke ich, hat so einen ähnlichen Charakter wie Honda und Marquez vor seiner Verletzung. Dort war auch fast nur jetzt ausgenommen von Dani Pedrosa Marquez so extrem schnell und ich denke, ähnlich ist das auch mit Yamaha und Fabio Quartararo.
Ja, Quartararo sagt ja auch immer, er ist absolut am Limit, also anders ist er auch einfach nicht schnell. Aber es ist halt, ja, ist halt auch der Weltmeister und ich glaube, dass er jetzt nach dem Rennen, ich denke, mit um die WM fahren kann. Da bin ich mir ziemlich sicher. Sowieso. Aber er hat ja davor gesagt, ja, er sieht sich nicht als WM-Kandidaten. Da muss man schon, weil er ist halt unglaublich konstant. Wenn es dann auch mal nur ein fünfter Platz oder ein sechster Platz ist, ist egal. Man sieht es jetzt an Bastianini. Letztes Rennen gewonnen, jetzt gestürzt, hat wieder 20 Punkte auf Quartararo verloren. Pff, naja gut, entweder macht man halt konstant Fünfter oder wie Aleix konstant Dritter oder Sieg, Sturz, Sieg, Sturz. Bastianini hat auch wieder ein bisschen was verloren am Wochenende. Vor allem, weil er sehr gute Pace hatte.
Ja, das stimmt schon. Da ist wahrscheinlich der konstante Weg der sinnvollere Weg oder der eher zum Weltmeistertitel führt. Aber ich denke, Quartararo meinte halt die Yamaha im Moment nicht als Weltmeisterschafts ja, konkurrenzfähiges Motorrad. Aber er macht sie halt wieder konkurrenzfähig, indem er halt ja in den Kurven die ganze Zeit, die auf der Geraden verloren wird, wieder reinholt.
Na gut, ich glaube schon, dass Quartararo weiß, dass er nicht, also wie soll ich das erklären? Also, wenn er so vorne so Aprilias und Ducatis fahren, und ich glaube schon, dass Quartararo weiß, die anderen Bikes sind alle eigentlich viel schneller. Also, ich glaube auch, dass die anderen Fahrer so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen? Ich weiß nicht, wie es für die anderen Fahrer vorkommt. Wenn die da so ein Quartararo dann vorne sehen, dann sehen die hinten. Also ich glaube schon, dass die anderen Fahrer auch wissen, was da abgeht und man sollte einfach einen riesen Respekt an Quartararo zollen.
Ja, auf jeden Fall. Und ich denke auch, dass die anderen Fahrer das wissen und auch den Respekt haben, weil, ja, man merkt ja im Training, im Rennen, wann auch immer, wenn man hinter Quartararo ist und nicht auf einer Yamaha sitzt, ist halt einfach, ja, der Kurvenspeed ist enorm hoch, was er fährt, gegenüber den Ducatis auch. Aber halt auf der Geraden, ja, kommt er halt dann nicht wirklich voran und das merken die anderen Piloten ja auch.
Ja. Gut. Ja, so viel dazu.
Dann kommen wir zu Aprilia. Mit Aleix Bagueró und Maverick Vinales. Aleix Bagueró mal wieder ein Podium eingefahren.
Mal wieder.
Ist ja eigentlich nicht neu, diese Saison, kennen wir ja eigentlich. Und Maverick Vinales mal wieder über 10 Sekunden dahinter. Platz 12 kennen wir auch eigentlich. Klar, wenn man das jetzt so sieht, Platz 12, Platz 3. Also wenn, man hat ja gerade mit Yamaha gesagt, oh, nur Quartararo kann das Bike bewegen. Aber bei Aprilia, Maverick Vinales tut sich auch momentan extrem schwer, das Bike irgendwie auch nur in die Nähe von Aleix Bagueró zu bringen, weil das sind jetzt schon wieder über 10 Sekunden Rückstand in fast 10 Plätze und das sieht momentan auch nicht gut aus für Maverick Vinales im Vergleich zu Aleix Bagueró.
Ja, das stimmt schon, aber ich denke, da ist auch, das ist fahrerabhängig bei Maverick Vinales. Er ist einfach, er ist verdammt schnell und er ist auch ein Siegkandidat, wenn alles perfekt passt. Und das war ja auch bei Yamaha so. Das war ein Wochenende, lief gar nichts und das nächste war perfekt. Da war er dominant. Und ich denke, so wird das bei April ja auch sein, dass er im Moment einfach noch nicht das perfekte Motorrad für ihn hat. Weil man ja schon sagen muss, dass die Aprilia ist auch eigentlich auf Aleix Espargaró gebaut, die ganzen Jahre. Und da denke ich, wird Maverick noch das ganze Jahr brauchen, um die, sag ich mal, für sich, ja, sag ich mal, dass er für nächstes Jahr auch auf dem Level von Aleix fahren kann.
Ja, dass Aprilia sich in den Jahren immer auf Aleix fokussiert hat, na gut, ja, kein Wunder, aber Aprilia, ich weiß nicht, wie viele Fahrer da schon gefahren sind. Sam Lowe, Scott Redding, Bradley Smith, Savadori, wer ist noch alles?
Prado.
Also Prado und Bautista und so, ja. Also, und Aleix hat das Bike einfach weiterentwickelt und hat auch dahin gebracht, wo es jetzt ist. Und ich finde es gut, dass beide jetzt verlängert haben. Zwei-Jahres-Vertrag finde ich gut. Und auch Vinales, das ist immer so ein bisschen schade mit anzusehen. Dann ist er mal gut. In manchen Sessions ist er ja auch vorne, da kann er auch mit Aleix mithalten. Aber dann, das Qualifying ist halt immer noch ein großes Problem bei ihm. Dann stand er immer weiter hinten, dann ist es schwierig zu überholen. Und dann kommt halt meistens nicht mehr raus, wie mal so ein 12. Platz. Und wenn er das, glaube ich, hinbekommt, genial, ist ein gutes, da werden auch die Ergebnisse. Das ist so das Hauptproblem von ihm noch, das Qualifying.
Das, damit kenne ich mich auch gut aus mit dem Qualifying.
Ja. Ich wollte jetzt nicht ansprechen, das Qualifying. Da kommt, also, ja, wie, mal eine Frage, wie ist das denn so im Qualifying? Besonders jetzt so in deiner Klasse mit viel Windschatten und so, versuchst du immer Windschatten zu suchen oder eher deinen eigenen Rhythmus zu fahren?
Ja, naja, klappt beides nicht wirklich. Wenn ich meinen eigenen Rhythmus versuche zu fahren, dann fehlt einfach der Speed auf der Geraden, was halt einfach streckenabhängig bis zu einer oder Sekunde oder sogar mehr kann. Und dann ist es halt schwer, besonders weil es halt so eng ist, dort noch vorne die Platzierungen zu bekommen. Ja, Windschatten versuche ich mir zu suchen, aber kriege ich nie so wirklich gut getimed. Ja, dass ich dann halt auch nicht in den Kurven anstehe, das muss ich einfach noch lernen, weil es halt einfach, sage ich mal, nie so gebraucht war. In der IDM bin ich alleine mein Ding gefahren, bin ja auch nicht von vorne gestartet, die ganzen 2 Jahre. Wenn man überlegt, ich bin 2-mal Meister und habe nicht eine Pole Position.
So. Nicht eine Pole Position.
Okay. Nein, ja, ich habe zwei oder dreimal stand ich in der ersten Reihe und sonst immer so 6, 7, 8.
Gut, in Estoril hattest du ja auch Pech, da wurde dir, glaube ich, die eine Runde gestrichen, glaube ich.
Ja, yeah, genau, aber ja, ja. Ehrlich ist klar, wurde gestrichen, waren 5, 6 Platzierungen, aber für die ersten paar Rennen hätte das auch nicht gereicht. Ich glaube, ich wäre da 17. oder sowas geworden.
Ja. Aber dann im Rennen, da schaffst du es immer wieder. Wie machst du denn das immer so im Rennen? Das ist halt dann einfach gut so. Ich weiß nicht.
Immer ja, nach vorne zu kommen. Im Rennen funktioniert es halt, weil ich halt, sage ich mal, so an sich, die Pace ist halt eigentlich immer gut. Und ich kann halt immer bei allen, auch bei denen, die ganz vorne fahren, kann ich halt mitfahren. Mhm. Deswegen kann ich da auch gut vorbei, weil ich halt auch alleine die Zeiten fahren kann. also halbwegs gute Zeiten. Und ja, dann geht das halt immer. Aber es ist halt, irgendwann ist halt so der Moment, nach 10 Plätzen oder so ist halt immer so, ja, Stopp, sag ich mal. Und dann geht es halt immer nur noch schleppend voran.
Ja, also wie viele Überholmanöver da innerhalb einer Runde, das ist wirklich, dann bist du auf einmal auf der 4, dann in der nächsten Runde bist du auf einmal wieder auf der 8, dann bist du wieder auf der 5 und also, na, kriegst du es auf jeden Fall gut hin. In Aragon hat es ja Weltklasse funktioniert, zweimal sogar. Also da auf jeden Fall nochmal Glückwunsch, das war wirklich sehr, sehr gut. Und ja, so viel dazu. So viel zum Qualifying Horror sozusagen.
Dann kommen wir zu auch einem, der auch nicht so die Qualifying mag, nämlich zu Brad Binder und KTM. Ja, Brad mal wieder die KTM fahren, Helder hoch auf Platz 7, Miguel Oliveira von der Platzierung her nicht so weit dahinter, aber von Zeitenabstand 7 Sekunden ist schon ein bisschen. Und die beiden Tech 3 Jungs,
Ja.
ja, nee, läuft nicht. Ja, aber Brad Binder und Miguel Oliveira, beide in den Top 10. Also, Lennox, da kann man eigentlich am ersten Eindruck nicht viel Negatives gegen sagen. Haben halt, ja, ihr Ding so ein bisschen gemacht.
Ja, nee, das Ergebnis für die zwei Werksfahrer. Damit kann man zufrieden sein. Aber ja, wie du schon gesagt hast, Qualifying Runde. Und das ist in der MotoGP beziehungsweise allen Klassen mit mehr Leistung. Da ist es schwerer, von hinten durchs Feld zu fahren, weil du einfach durch den Windschatten nichts machen kannst. Und ja, dort ist es halt wirklich mehr auf Binder fährt Qualifying nicht viel schneller als im Rennen. So ist es halt. Und die anderen packen halt fürs Qualifying drauf. Und deswegen ist halt im Rennen immer da, weil er die Pace halt konstant fahren Qualifying. Aber die das Quali halt nochmal was drauf. Und dann ist es halt wirklich schwer für ihn immer vorzukommen. Ist halt aber verständlich. Es ist ja niemand, der in der MotoGP einmal komplett durchs Feld fährt und dann, ja, ist er halt da.
Alex Rins.
Ja,
Ja,
okay.
das war ja.
Das
Oder
war
ja,
einmal. Das
das
war
ist.
jetzt ja nicht jedes
Nee,
Wochenende, dass er da
nee,
von hinten durchkommt.
nee. Nee. Nee, aber man muss sagen, Brad Binder, vor allem die erste Runde war gut. Also die erste Runde, da war ich noch bei Servus TV gesehen, oh, der Alex Hofmann, ja, da boxt sich der Binder wieder durch. Ja gut, geboxt jetzt nicht, aber war schon gut. Also, ja, Qualifying. Das Qualifying einfach. Das würde vielen Fahrer hier im Feld, sehr, sehr vielen, glaube ich. Da würde man auch dann mal das richtige Potenzial sehen, aber es ist halt so schwer. Ich meine, ich weiß nicht, wie es ist, aber ich kann es nur von außen betrachten. Aber ja, auf jeden Fall KTM okay, vor allem nach den letzten beiden oder ja, letzten beiden Rennen oder letzten drei Rennen war wieder wichtig, wenigstens mal beide wieder in den Top 10.
Dann kommen wir zu Honda.
Oh ja.
Da sehen ja auch momentan, stehen wieder schwere Zeiten bevor. Gefühlt in den letzten 2 Jahren ist alles schwierige Zeit bei denen. Ja, nämlich Marc Marquez, die große Hiobsbotschaft, die vierte OP. Erfolg bei ihm. Das heißt, für den nächsten Rennen ist er raus. Ersatzmann Stefan Bradl ist natürlich wieder zur Stelle und wird sein Cockpit übernehmen. Ja, also quasi das letzte Rennwochenende von Marc Marquez früher. Man weiß es nicht. Kann sein Ende der Saison, kann.
Könnte früher sein.
Ja, weiß man nicht. Ist ungewiss. An diesem Wochenende hat er es nochmal mit dem Top-10-Platz abgeschlossen. Aber er war nicht bester Honda nach Nakagami. Macht es in den letzten Rennen eigentlich gut, kann man sagen. Der kämpft da wirklich richtig um seinen Platz. Platz 8, kann man nichts gegen sagen. Ja, Top Honda. Ansonsten alle Hondas in den Punkten. Auch Alex Marquez hat es geschafft, in die Punkte zu fahren.
Ja. Da war ja nicht mehr viel
Nur
übrig.
Polis Bagarot ist halt gestürzt. Bisschen bitter. Aber ja, für Honda stehen jetzt wieder ja, schwierige Zeiten an. Und ja, Lennox, wie schwer ist es auch für die Honda-Truppe, sich zu motivieren, wenn die wissen, ohne Marc Marquez, wir haben jetzt keinen, der da vorne mitfahren kann. Wie frustrierend muss das sein?
Naja, ich denke, so frustrierend sollten die das gar nicht sehen. Ich denke, das ist eher, wenn man es positiv sieht, eine Möglichkeit für einfach mal die Honda so zu mehrere Fahrer damit schnell sind und nicht nur Marc Marquez. Denke, da legen sie ja in den letzten 2 Jahren auch schon Wert drauf, aber es ist halt was komplett Neues und ich denke, da haben sie halt auch noch viel zu verbessern, dass dann halt, wenn Marquez zurückkommt, Ende dieses Jahr oder nächste Saison dann, dass er damit vorne mitfahren kann, aber genauso einen Pol Espargaro, Nakagami oder einen Alex Marquez, dass da wirklich konstante Top 5 oder Top 10 Ergebnisse möglich sind mit der Honda.
Ja, ich hoffe einfach, dass es nicht so wird wie in der letzten Saison beziehungsweise 2020. Das hat irgendwie, ja, das hat irgendwie so gar nichts läuft. Also man sieht, Nakagami macht gute Rennen mit der LCR 100, kann man nichts sagen, Platz 8. Da fehlt auch eigentlich nicht mehr so viel, um da mal vielleicht mal in die Top 5 zu fahren. Schon noch ein bisschen, aber das ist okay. Pol Espargaró hat schon die Pace, würde ich sagen, aber dann kommt es auch bei Honda oft immer auf die Temperaturen an. Wenn es ganz heiß ist, läuft das Motorrad nicht gut, nicht so gut, und wenn es bedeckt ist, eher besser. Also ein bisschen, ja, halt nicht so viel Sonne und nicht so hohen Temperaturen. Ich hoffe, dass sie ein Bike kriegen, womit jeder schnell fahren wird, schnell sein wird. Auch hoffe ich, Stefan Pradl bezüglich, dass er nicht nur hinten rumfährt. Ich glaube auch nicht. Also, wenn man dem Stefan so zwei, drei Rennwochenenden oder so, dann geht da, denke ich, schon was, wenn er wieder so ein bisschen im Flow ist. Also, Stefan Pradl, mit dem einen oder anderen WM-Punkt, denke ich, kann er rechnen. Hoffe ich zumindest. Und ja, wie du sagst, das ist eine neue Chance, auch um zu beweisen, dass man nicht nur den König Marc Marquez braucht, um ein qualitatives Team aufzubauen.
Ja,
Beziehungsweise Motorrad.
genau. Ich denke aber für Stefan wird das extrem schwer, weil er halt immer noch
Ja.
der Testfahrer ist. Einfach fahren, ja, nicht jedes Training testen muss, dann denke ich, kann er dort auch in die Top 10 fahren. So meiner Meinung nach. Aber es ist halt, ja, es ist als Testfahrer immer schwer bei so Wildcards, weil er einfach dann wirklich viele, viele Sachen sind, wo er dann nicht, sag ich mal, frei nach seinem Setup suchen kann, von FP1 bis FP4, sondern dann testet für die anderen Honda-Fahrer und somit halt auch keine eigene oder keine eigene Base aufbauen kann.
Ja, stimmt schon. Also er muss sehr, sehr viel wahrscheinlich noch testen. Also um halt auch das Bike zu verbessern. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass, wie viel da sind die jetzt in der Team-WM letzter, glaube, nee, in der Team-WM, in der Hersteller-WM.
Ja.
Also ob sie das so stehen lassen wollen, glaube ich jetzt auch nicht. Also würde ich dem Stefan schon mal das ein oder andere Rennwochenende geben, wo er mal selbst kann so fahren, wie er will. Beziehungsweise Setup-mäßig.
Ja, das sagt man so schnell, aber das halt das Team, sag ich mal, es ist halt, fürs Team ist er halt nur der Testfahrer und nicht der, der Punkte holen soll. Ich denke, das könnte er ganz ohne
Aber es ist halt
Probleme
der
schaffen.
Ersatzmann.
Ja, aber es ist halt klar, Ersatzmann, aber immer noch Testfahrer, sage ich mal. Und da denke ich, wird halt wirklich viel Testarbeit auf ihn zukommen. Und wenn es mal wirklich einen, oder es gibt nur ein freies Training oder zwei freie Trainings, wo er frei fahren kann, denke ich, wird man ganz klar sehen, was er für ein Potenzial hat.
Ja. Ja, ich würde den Pradl mal wieder gern so, schon so mal wieder als Vollzeitfahrer sehen. Wenn es auch nur mal eine Saison ist, ich würde das einfach gern mal wieder sehen, weil ich glaube, können kann er es noch. Das lief ja auch Ende 2020 echt gut, muss man sagen. Vor allem das Rennen in Portimão war sehr, sehr gut. Also, ja, wenn er ein bisschen reinkommt, dann geht da was. Aber wie du sagst, ja, Testarbeit stimmt. Aber ich hoffe, dass sie es jetzt auch nicht mit ihm übertreiben, sagen wir so.
Ja, wenn sie es übertreiben, dann geht das, denke ich, ganz klar nach hinten los. Und das hoffe ich
Ja.
natürlich. Aber ich denke mittlerweile, weil Stefan hat ja schon viele, viele Wildcard-Einsätze und auch Ersatzeinsätze jetzt in den letzten 2 Jahren machen müssen
Ja.
oder machen dürfen. Und ich denke, die wissen da schon, was sie machen, beziehungsweise wie viel sie machen können, um das da nicht, sage ich mal, eher schlechter zu machen.
Naja, auch jetzt noch kurz vielleicht zur LCR Honda. Jetzt sieht man Nakagami Top 10 und dann sieht man wieder einen Alex Marquez auf Position 14.
14.
Ja, immerhin. Vor Jack Miller an der Werks-Ducati. Also es wird auch eng mit Alex Marquez. Okay, Bruderstatus, dass er da noch vielleicht noch so ein bisschen Luft hat, ist klar, aber wenn der Nakagami jetzt weiter in den Top 10 fährt und er nur so ganz knapp ein, zwei Punkte holt, ich weiß nicht, ob das reicht für ihn am Ende.
Ja, das ist halt immer die Frage, wie viel Einfluss er wirklich dann
Ja.
auch da drauf hat. Aber ja, wenn Nakagami guten Top-10-Ergebnisse einfährt, dann wird er definitiv in der MotoGP bleiben, weil er jetzt auch viel Diskussion drüber war, ob sie einen Ayogura oder einen Sonny Chandra in seinen Platz, sag ich mal, einsetzen. Und ich denke, solange er wirklich dort weitermacht, wird das nicht passieren. Da wird eher der Alex Marquez rausfliegen.
Ja. Naja, ich habe schon gerade Jack Miller angesprochen. Da ging es am Start ganz schön nach hinten los. Also von der Linie weg war es eigentlich noch ganz gut. So, aber dann irgendwie, es war ein bisschen komisch. Dann ist er irgendwie. Ich weiß nicht, dann wurde halt von innen, er war halt außen und wurde von innen halt dann von allen überholt. Also, ja, Jack Miller. Schade eigentlich, ich glaube, Potenzial wäre da gewesen.
Ja, denke ich auch. Aber da ist halt dann, ja, das Pech, was du gesagt hast am Start, falsche Position, macht dann halt extrem viel aus für das Ganze. Weil halt einfach auch alle in der MotoGP mittlerweile extrem schnell sind. Also das ist schon extrem viel knapper geworden in den letzten Jahren.
Na gut, beim Top Speed sind wir ja auch jetzt mal wieder eine neue Marke geknackt. 363,6 waren es von Jorge Martin. Also 363,6. Ich weiß jetzt nicht, wie schnell eure Bikes fahren in der Supersport 300, aber das ist schon, ja, geisteskrank wahrscheinlich.
Ja, auf jeden Fall. Das ist extrem krass. Ja, das kannst du mit unseren, wenn es mal gut, die lange Gerade hinter 220 vielleicht.
Ja.
Ja, nee, das
Ja.
kannst du mit nichts vergleichen, wie viel dann, also wie viel Power so ein MotoGP-Bike hat.
Ja. Wie gesagt, den Rekord haben wir dann auch geknackt. Ja, für Pramac. Zarco hatte ein gutes Wochenende, kann man nichts sagen. Platz 4, ich glaube, von Platz 4 auch dann gestartet. War okay, also konstant Top 5. Und Jorge Martin, erstes Mal MotoGP. Also MotoGP-Bike in Mugello, Platz 13. Ja, 3 Punkte. Wahrscheinlich nicht 100% zufrieden, aber das geht schon fürs erste Rennen dort.
Ja, denke ich auch. War eine solide Leistung von beiden Fahrern.
Ja.
Dann haben wir noch einen Hersteller vor uns, nämlich
Oh,
Suzuki.
nee.
Die,
Ach.
wo, ja, seit dem Suzuki-Abgang irgendwie, weiß ich nicht, also da geht fast gar nichts mehr. Ja, wortwörtlich, also die kommen ja nicht mal mehr ins Ziel. Das ist ja auch von der Pace her war es in den ersten Runden nicht berauschend, wenn man ehrlich ist. Ja, Jan als Suzuki-Experte, so ein
Nee,
bisschen
nicht als.
mit
Nein,
dem Suzuki-Teamjacken.
nein.
Ja, in den ersten Rennen noch so hoch gelobt, Konstanz, Konstanz. Das, ja, geht so langsam ein bisschen, ja, alles, also, ja, es sieht schwierig aus, sagen wir es mal so.
Ja, ich finde es auch schade, weil es lief halt einfach Weltklasse in den ersten Rennen, muss ich sagen. Also beide konstant. Vor allem Alex Rins sehr, sehr gut unterwegs gewesen, aber auch John Mir. Ja, und wie du sagst, seit der Bekanntgabe läuft es nicht so. Also klar, man kann sagen, okay, das hat das ganze Team geschockt und vor allem auch die Fahrer hundertprozentig. Ob sich das jetzt so doll auf die Performance am Wochenende auswirkt, Weiß ich nicht, ich glaube nicht, weil auch beide Fahrer sagen, ja, das Team ist weiterhin motiviert, Erfolge zu feiern. Aber ich glaube schon, dass das an dem einen oder anderen nagt, dass man weiß, ja, nächstes Jahr ist nichts mehr. Lennox, ja, wie glaubst du, ist momentan die Stimmung, in der Suzuki-Garage?
Ich denke, hier ist nicht gut. Bin ich ehrlich, ich glaube, das ist, ja, sagen Sie nur, dass das Team hoch motiviert ist. Ich denke, dass sie nicht mehr so motiviert sind. Ja, ist halt schwer, die Motivation hochzuhalten. Auch für die Fahrer, genau, aber für die Mechaniker. Naja, hier, nächstes Jahr seid ihr alle arbeitslos sozusagen.
Ja, das ist.
Ja, es ist. Und ich denke auch, dort fehlt bei einigen, die Motivation, und dann die Fahrer versuchen es dann irgendwie gut zu machen, dann ja, enden es halt in Stürzen.
Ja. Ja, für John Mir jetzt mal aufs Wochenende zu sprechen zu kommen. Also, liest ja das ganze Rennwochenende nicht. Er hatte irgendwie nie so richtig das beste Gefühl. War nie in keiner Session eigentlich mal so. Also allein mal Top 10 war, glaube ich, war er nicht einmal. Also da lief wirklich gar nicht. Und für Alex Rins, ja, halt eigentlich auch nicht so. Hat auch wieder kein gutes Qualifying, beide nicht. Also, ja. Ich habe John Mir als Weltmeister getippt. Das ist doch jetzt scheiße, ey. Kann ja nicht wahr sein. Naja, gut. Mal gucken. Kann sich vielleicht noch was ändern. Vielleicht.
Ja, dann würde ich sagen, sind wir auch schon durch. Alle Hersteller soweit abgehakt. Ja, dann würde ich sagen, war
Moto
es das auch.
3. Moto 3.
Modo 3. Oh, da kannst
Ja,
du das Ergebnis tippen.
bei der Real ist Dennis Foggia-Fan. Das ist Pain.
Da kannst du mir das Ergebnis
War
sagen.
schade dann für ihn.
Ja. Ja. Ja,
Ja,
das ist immer gut.
kann man auch sagen, es war von Podi eigentlich auch ein sau starkes Rennen und auch Wochenende. Ja, aber es ist halt oft was. Du siehst, dass du ein bisschen wegkommst. Und dann pusht man halt vor allem Heimrennen. Du merkst, dass du der Schnellste bist. Du weißt, dass du der Schnellste bist. Da pushst du dann einfach nochmal mehr. Und dann, ja, wird halt mal so ein Sturz.
Ja, na gut, das ist immer so ein bisschen, also Julian ist so ein bisschen Foggia-Fan, ich bin eher so Team Gas-Gas, muss ich sagen. Da hatte ich ja auch am Wochenende Grund zur Freude. Wobei ich Issan Guevara den Sieg mehr gegönnt hätte, weil er halt als erstes über die Linie gekommen ist. Das war ja wirklich ein Meter, wo der da Outside war, ey, meine Güte. Na gut, Regeln sind Regeln, aber damit hat ja Garcia deutlich seine Führung jetzt wieder vergrößert, vor allem weil Marcia, glaube ich, wie viel da geworden, 16. oder 15. geworden ist.
Ein Punkt.
Ja, also, ja, also da lief es auch nicht so gut. Also Moto 3 ist dann wieder Gas ganz vorne, wird sich der Jorge Martin, wie heißt der Jorge Martin Aspar, genau, freuen. Moto 2 haben wir auch einen neuen, ja, den allerjüngsten Moto 2 Gewinner auf der Petro Acosta mit 18 Jahren und wie viele Tagen? Ich weiß nicht. Ich hab's gestern gelesen. Ja, ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall ist er der Jüngste. Ja, genau. Also hat damit Marc Marquez ja, Marc geknackt. Also Petro Acosta, da hat man in den letzten Rennen schon gesehen, ja, da ist Pace da. Hat sehr, sehr oft weggeworfen. Vor allem in Le Mans und glaub, in Jerez auch. Also jetzt mal gucken, Acosta so ein WM-mäßig, wenn er jetzt reinkommt, dann geht da vielleicht noch was. Vor allem, weil Vietti ja auch wieder sehr, sehr schade für ihn.
Das stimmt. Aber auch nochmal zu Pedro Acosta. Ich denke, er ist so richtig in der Moto2 angekommen. Es waren natürlich die Tests, waren extrem gut. Und da war halt dann auch, sage ich mal, der Druck extrem hoch. Da hieß es, naja, der kommt jetzt hier rein in die Klasse, gewinnt und wird Weltmeister und
Ja,
fährt.
ja.
Und da denke ich, wird er halt auch viel zu viel von sich erwartet haben und dadurch die Stürze, weil er gemerkt hat, er fährt nicht ganz vorne mit. Und dann, ja, hat er es versucht, über die Brechstange zu machen, so denke ich. Aber jetzt denke ich, hat er ein gutes Paket auch vom Motorrad jetzt anscheinend gefunden, dass er jetzt konstant vorne mitfahren wird. Und das denke ich, wird er auch weiterhin machen.
Ja. Würden wir es ihm auf jeden Fall. Aber mal schauen. Ist alles möglich, auch Moto 2, das auch. Da ist ja Aaron Canet, ist glaube ich jetzt auch gestürzt. Da stürzen mal so viele Leute mit eigentlich so viel Potenzial. So. Also was heißt stürzen? Vietti hatte ich jetzt, glaube ich, einen Fehler an der Kupplung oder irgendwie sowas, kenne mich da nicht so aus. Auf jeden Fall ist der auch ausgeschieden und war auf einem guten Weg, glaube ich, Zweiter zu werden oder Dritter. Also bitter für ihn. Jetzt ist er, glaube ich, punktgleich mit Ogura. Und ja, aber mal sehen. Aber auch Vietti hat wieder gezeigt, dass es eigentlich nach einem nicht so guten Rennwochenende auch wieder besser geht im Rennen. Von daher warten wir mal ab. Es ist in allen drei Klassen spannend. Hoffen wir, dass es so bleibt.
Ja, dann würde ich sagen, was ist jetzt an dieser Stelle mit Fleck to Fleck im deutschen MotoGP-Podcast? Ja, Lennox hat uns sehr, sehr viel Spaß gemacht wieder. Viel Erfolg dir auf jeden Fall für den nächsten Rennen.
Dankeschön.
Und ja, Jan, da würde ich sagen, deine letzten Worte.
Ja. Natürlich wieder schön, dass es funktioniert hat. Lennox finde ich gut. Ist ja auch nicht so einfach. Wenn du da auch immer dann die Rennwochenenden, dann wollen wir auch nicht stören und so, weißt ja, wie es ist. Also von daher, ja, wie Julian schon gesagt hast, viel Erfolg in Misano, auf jeden Fall.
Danke.
Drücken wir dir die Daumen und ansonsten war es das für heute.
So, das war Fleck to Fleck, der deutsche MotoGP Podcast. Ciao.
Ciao.
Tschüss.
Anfangs galt er als zu klein, als zu schmächtig, aber er wurde trotzdem größer als die meisten. Kevin Keegan, Mighty Mouse, verließ als englischer Weltstar die Insel. Ein Tabubruch. Er ging zum HSV, wurde deutscher Meister, zweimal Europas Fußballer des Jahres und sogar Popstar, weil er nie nur mitspielen wollte. Er wollte dazugehören, aber er wollte vor allem gewinnen. Er wollte immer alles. Warum ihn genau das zur Legende machte und warum ihm am Ende doch ein Moment in seiner Karriere fehlte, hört ihr in der neuesten Folge der 100 Fußballlegenden. Kevin Keegan, Mighty Mouse. Überall, wo es Podcasts gibt.